Die Analyse des Anfangs gebe somit den Begriff der Einheit des Seins und des Nichtseins oder in reflektierterer Form der Einheit des Unterschieden und Nichtunterschiedenseins oder der Identität und Nichtidentität. Dieser Begriff könnte als die erste, reinste, das ist abstrakteste Definition des Absoluten angesehen werden. Wie er dies in der Tat sein würde, wenn es überhaupt um die Form von Definitionen und um den Namen des Absoluten zu tun wäre. In diesem Sinne würden, wie jener abstrakte Begriff die erste, so alle weiteren Bestimmungen und Entwicklungen nur bestimmtere und reichere Definitionen dieses Absoluten sein. Aber die, welche mit dem Sein als Anfang darum nicht zufrieden sind, weil es in nichts übergeht und daraus die Einheit des Seins und Nichts entsteht, mögen zusehen, ob sie mit diesem Anfange, der mit der Vorstellung des Anfangs anfängt und mit deren Analyse, die wohl richtig sein wird, aber gleichfalls auf die Einheit des Seins und Nichts führt, zufriedener sein mögen als damit, dass das Sein zum Anfange gemacht wird. Es ist aber noch eine weitere Betrachtung über dieses Verfahren zu machen. Jene Analyse setzt die Vorstellung des Anfangs als bekannt voraus. Es ist so nach dem Beispiele anderer Wissenschaften verfahren worden. Diese setzen ihren Gegenstand voraus und nehmen bittweise an, dass jedermann dieselbe Vorstellung von ihm habe und darin ungefähr dieselben Bestimmungen finden möge, die sie durch Analyse, Vergleichung und sonstiges Raisonnement von ihm da und dort her beibringen und angeben. Das aber, was den absoluten Anfang macht, muss gleichfalls ein sonst bekanntes sein. Wenn es nun ein konkretes, somit in sich mannigfaltig bestimmtes ist, so ist diese Beziehung, die es in sich ist, als etwas Bekanntes vorausgesetzt. Sie ist damit als etwas Unmittelbares angegeben, was sie aber nicht ist. Denn sie ist nur Beziehung als von Unterschiedenen, enthält somit Vermittlung in sich. Ferner tritt am Konkreten die Zufälligkeit und Willkür der Analyse und des verschiedenen Bestimmens ein. Welche Bestimmungen herausgebracht werden, hängen von dem ab, was jeder in seiner unmittelbaren zufälligen Vorstellung vorfindet. Die in einem Konkreten, einer synthetischen Einheit enthaltene Beziehung ist eine notwendige nur, insofern sie nicht vorgefunden oder als bekannt vorausgesetzt ist, sondern durch die eigene Bewegung der Momente in diese Einheit zurückzugehen hervorgebracht ist. Eine Bewegung, die das Gegenteil des analytischen Verfahrens ist, eines der Sache selbst äußerlichen, in das Subjekt fallenden Tuns. Hierin ist auch das Nähere enthalten, dass das, womit der Anfang zu machen ist, nicht ein konkretes, nicht ein solches sein kann, das eine Beziehung innerhalb seiner selbst enthält. Denn ein solches setzt ein Vermitteln und Herübergehen von einem Ersten zu einem anderen innerhalb seiner voraus, wovon das einfach gewordene Konkrete das Resultat wäre. Aber der Anfang soll nicht selbst schon ein Erstes und ein anderes sein. Ein solches, das ein Erstes und ein anderes in sich ist, enthält bereits ein Fortgegangensein. Was den Anfang macht, der Anfang selbst, ist daher ein nicht analysierbares, in seiner einfachen, unerfüllten Unmittelbarkeit als das Sein, als das ganz Leere zu nehmen. Wenn man etwa gegen die Betrachtung des abstrakten Anfangs ungeduldig sagen wollte, es solle nicht mit dem Anfange angefangen werden, sondern geradezu mit der Sache, so ist diese Sache nichts als jenes leere Sein. Denn was die Sache sei, dies ist es, was sich eben erst im Verlaufe der Wissenschaft ergeben soll, was nicht von ihr als bekannt vorausgesetzt werden kann. Welche Form sonst genommen werde, um einen anderen Anfang zu haben als das leere Sein, so leidet er an den angeführten Mängeln. Diejenigen, welche mit diesem Anfange unzufrieden bleiben, mögen sich zu der Aufgabe auffordern, es anders anzufangen und dabei diese Mängel zu vermeiden. Ein origineller Anfang der Philosophie aber, der sich in neuerer Zeit berühmt gemacht hat, kann nicht ganz unerwähnt gelassen werden. Der Anfang mit Ich. Er kam teils aus der Reflexion, dass aus dem ersten Wahren alles Folgende abgeleitet werden müsse, teils aus dem Bedürfnis, dass das erste Wahre ein bekanntes und noch mehr ein unmittelbar gewisses sei. Dieser Anfang ist im Allgemeinen nicht eine solche Vorstellung, die zufällig ist und in einem Subjekte so, in einem anderen anders beschaffen sein kann. Denn ich, dies unmittelbare Selbstbewusstsein, erscheint zunächst selbst teils als ein unmittelbares, teils als ein in einem viel höheren Sinne bekanntes als eine sonstige Vorstellung. Etwas sonst Bekanntes gehört zwar dem Ich an, aber ist noch ein von ihm unterschiedener, damit sogleich zufälliger Inhalt. Ich hingegen ist die einfache Gewissheit seiner selbst. Aber Ich überhaupt ist auch zugleich ein Konkretes. Oder Ich ist vielmehr das Konkreteste, das Bewusstsein seiner als unendlich mannigfaltiger Welt. Dass Ich Anfang und Grund der Philosophie sei, dazu wird die Absonderung dieses Konkreten erfordert, der absolute Akt, wodurch Ich von sich selbst gereinigt wird und als abstraktes Ich in sein Bewusstsein tritt. Allein dies reine Ich ist nun weder ein unmittelbares, noch das bekannte, das gewöhnliche Ich unseres Bewusstseins, woran unmittelbar und für jeden die Wissenschaft angeknüpft werden sollte. Jener Akt wäre eigentlich nichts anderes als die Erhebung auf den Standpunkt des reinen Wissens, auf welchem der Unterschied des Subjektiven und Objektiven verschwunden ist. Aber wie diese Erhebung so unmittelbar gefordert ist, ist sie ein subjektives Postulat. Um als wahrhafte Forderung sich zu erweisen, müsste die Fortbewegung des konkreten Ichs vom unmittelbaren Bewusstsein zum reinen Wissen an ihm selbst durch seine eigene Notwendigkeit aufgezeigt und dargestellt worden sein. Ohne diese objektive Bewegung erscheint das reine Wissen auch als die intellektuelle Anschauung bestimmt, als ein willkürlicher Standpunkt oder selbst als einer der empirischen Zustände des Bewusstseins, in Rücksicht dessen es darauf ankommt, ob ihn der eine in sich vorfinde oder hervorbringen könne, ein anderer aber nicht. Insofern aber dies reine Ich das wesentliche reine Wissen sein muss und das reine Wissen aber nur durch den absoluten Akt der Selbsterhebung im individuellen Bewusstsein gesetzt wird, und nicht unmittelbar in ihm vorhanden ist, geht gerade der Vorteil verloren, der aus diesem Anfange der Philosophie entspringen soll. Dass er nämlich etwas schlechthin Bekanntes sei, was jeder unmittelbar in sich finde und darin die weitere Reflexion anknüpfen könne. Jenes reine Ich ist vielmehr in seiner abstrakten Wesenheit etwas dem gewöhnlichen Bewusstsein Unbekanntes, etwas, das es nicht darin vorfindet. Darin tritt vielmehr der Nachteil der Täuschung ein, dass von etwas Bekanntem, dem Ich des empirischen Selbstbewusstseins die Rede sein solle, indem in der Tat von etwas diesem Bewusstsein Fernem die Rede ist. Die Bestimmung des reinen Wissens als Ich führt die fortdauernde Rückerinnerung an das subjektive Ich mit sich, dessen Schranken vergessen werden sollen, und erhält die Vorstellung gegenwärtig, als ob die Sätze und Verhältnisse, die sich in der weiteren Entwicklung vom Ich ergeben, im gewöhnlichen Bewusstsein vorkommen und darin vorgefunden werden können. Diese Verwechslung bringt statt unmittelbarer Klarheit vielmehr nur eine umso grellere Verwirrung und gänzliche Desorientierung hervor. Nach außen hat sie vollends die gröbsten Missverständnisse veranlasst. Was ferner die subjektive Bestimmtheit des Ich überhaupt betrifft, so benimmt wohl das reine Wissen dem Ich seine beschränkte Bedeutung, an einem Objekte seinen unüberwindlichen Gegensatz zu haben. Aus diesem Grunde wäre es aber wenigstens überflüssig, noch diese subjektive Haltung und Bestimmung des reinen Wesens als Ich beizubehalten. Allein diese Bestimmung führt nicht nur jene störende Zweideutigkeit mit sich, sondern sie bleibt auch näher betrachtet ein subjektives Ich. Die wirkliche Entwicklung der Wissenschaft, die vom Ich ausgeht, die fichtische Philosophie, zeigt es nämlich, dass das Objekt darin die beharrende Bestimmung eines anderen für das Ich hat und behält. Dass also das Ich, von dem ausgegangen wird, nicht das reine Wissen, das den Gegensatz des Bewusstseins in Wahrheit überwunden hat, sondern noch in der Erscheinung befangen ist. Es ist hierbei noch die wesentliche Bemerkung zu machen, dass, wenn an sich wohl Ich als das reine Wissen oder als intellektuelle Anschauung bestimmt und als Anfang behauptet werden könnte, es in der Wissenschaft nicht um das zu tun ist, was an sich oder innerlich vorhanden sei, sondern um das Dasein des Innerlichen im Denken und um die Bestimmtheit, die ein solches in diesem Dasein hat. Was aber von der intellektuellen Anschauung oder, wenn ihr Gegenstand das Ewige, das Göttliche, das Absolute genannt wird, was vom Ewigen oder Absoluten im Anfange der Wissenschaft da ist, dies kann nichts anderes sein als erste, unmittelbare, einfache Bestimmung. Welcher reichere Name ihm gegeben werde, als das bloße Sein ausdrückt, so kann nur in Betracht kommen, wie solches Absolute in das denkende Wissen und in das Aussprechen dieses Wissens eintritt. Die intellektuelle Anschauung ist wohl die gewaltsame Zurückweisung des Vermittelns und der beweisenden äußerlichen Reflexion. Was sie aber mehr ausspricht als eine einfache Unmittelbarkeit, ist ein konkretes, ein in sich verschiedene Bestimmungen enthaltenes. Das Aussprechen und die Darstellung eines solchen jedoch ist, wie schon bemerkt, eine vermittelnde Bewegung, die von einer der Bestimmungen anfängt und zu der anderen fortgeht, wenn diese auch zur ersten zurückgeht. Es ist eine Bewegung, die zugleich nicht willkürlich oder assertorisch sein darf. Von was daher in solcher Darstellung angefangen wird, ist nicht das Konkrete selbst, sondern nur das einfache Unmittelbare, von dem die Bewegung ausgeht. Außerdem fehlt, wenn ein Konkretes zum Anfange gemacht wird, der Beweis, dessen die Verbindung der im Konkreten enthaltenen Bestimmungen bedarf. Wenn also im Ausdrucke des Absoluten oder Ewigen oder Gottes und das unbestrittenste Recht hätte Gott, dass mit ihm der Anfang gemacht werde, wenn in deren Anschauung oder Gedanken mehr liegt als im reinen Sein, so soll das, was darin liegt, ins Wissen als Denkendes, nicht Vorstellendes, erst hervortreten. Das, was darin liegt, sei so reich, als es wolle, so ist die Bestimmung, die ins Wissen zuerst hervortritt, ein einfaches. Denn nur im Einfachen ist nicht mehr als der reine Anfang. Nur das Unmittelbare ist einfach, denn nur im Unmittelbaren ist noch nicht ein Fortgegangensein zu einem anderen. Was somit über das Sein ausgesprochen und enthalten sein soll, in den reicheren Formen des Vorstellens von Absolutem oder Gott, dies ist im Anfange nur leeres Wort und nur Sein. Dies Einfache, das sonst keine weitere Bedeutung hat, dies Leere ist also schlechthin der Anfang der Philosophie. Diese Einsicht ist selbst so einfach, dass dieser Anfang als solcher keiner Vorbereitung noch weiteren Einleitung bedarf. Und diese Vorläufigkeit von Raisonnement über ihn konnte nicht die Absicht haben, ihn herbeizuführen, als vielmehr alle Vorläufigkeit zu entfernen.